Also ich glaube, das Verhältnis zwischen Innovation und Exnovation ist halt gerade so ein ganz spannendes, weil man muss eigentlich viel innovieren, aber gleichzeitig müssen wir exnovieren. Und was wir Menschen nicht drauf haben, ist, dass wir Exnovation als eine Lösung ansehen für ein Problem.
Am Werk. Ein Podcast der Genossenschaft Werk 762.
Ja, haltet euch gut fest. In dieser Podcast-Folge streifen wir so ziemlich alles, was uns momentan in den Organisationen etwas schwindlig macht oder machen sollte. Wenn nicht, gibt's euch dann wahrscheinlich auch nicht mehr lange, außer ihr seid der öffentliche Dienst. Wir sprechen über die Themen Wissensmanagement, Exnovation, Innovation, Ambidextrie und Unlearning und noch ein paar andere Themen. Das sind so die Basics der Organisation in einer Welt, die sich wirklich rasant verändert. Und eins kann man jetzt schon am Horizont sehen, wenn man da genauer hinguckt. In 3 bis 5 Jahren sind wir nicht nur in einer anderen Welt, sondern in einem anderen Universum mit Quantencomputern. Also Exnovation und Verlernen wird immer, immer wichtiger. Und zu Gast haben wir die wundervolle Dr. Gudrun Töpfer. Sie hat erst kürzlichst ihre neue Organisation gegründet, Epineia, die sich mit Wissensmanagement beschäftigt. An unserem virtuellen Lagerfeuer sitzen auch noch Silke und Peter von unserer Genossenschaft. Aufgrund der Länge und der Themenvielfalt habe ich den Podcast geteilt. Ihr hört jetzt den ersten Teil. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist, Gudrun. Im Raum hier ist auch noch die wundervolle Silke und der großartige Peter. Schön, dass das geklappt hat, so ganz kurzfristig, spontan, wie wir alle sind, ne?
Ja, klar.
Wie wir auch als Beamten und Soldaten das hinkriegen, ne? Aber wir sind ja auch super spontan. Schön, dass du da bist. Aber erzähl mal, du hast gerade schon so schön erzählt von du wurdest überrollt. Im Guten überrollt.
Genau, wir haben letzte Woche nach 2-jähriger Vorarbeit im stillen heimlichen Kämmerlein unser neues Unternehmen endlich public gemacht. Das heißt, wir dürfen endlich drüber sprechen, dass es jetzt Epineia gibt. Und das ist eine Software, die natürlich ein bisschen KI unter der Motorhaube hat, aber das ist eher der kleinere Teil. Es ist sehr, sehr viel anderes dann noch am Start. Und wir wollen mit dieser Software Wissen aufheben einfach. Kontextwissen. Das heißt, das Wissen, das man per Definition nämlich so leicht aufschreiben kann, und wollen damit einen Gegenpunkt setzen zu sehr vielen Tools, die alle ihre Berechtigung haben, die sehr viel Geschriebenes aufheben, Dokumente strukturieren, daraus Informationen ableiten. Das darf alles sein. Und wir wollen uns mit so einer zusätzlichen Schicht oben drüber legen und sagen, das alles, was nicht aufgeschrieben ist, das wollen wir aufheben helfen. Und das macht unsere Software. Und die Veröffentlichung von Name und Zweck, das ist die Welle, die letzte Woche dann über uns reingebrochen ist, im Guten.
Okay, cool. Da habe ich aber gleich mal eine Frage. Ich war ja auch mal für Wissensmanagement zuständig im BMVG. Viel Wissen ist ja auch, Kontextwissen ist ja jetzt auch veraltet, ne? Ist ja auch etwas, was uns eigentlich eher aufhält. Wie unterscheidet ihr da?
Wir unterscheiden es nicht, weil wir können es natürlich nicht bewerten, ob irgendeine Information noch einen Wert hat. Das können wir natürlich nicht sagen. Das würden wir uns auch nicht zumuten. Deswegen haben wir eine Abwägung getroffen und wir haben gesagt, es ist der kleinere Schaden, Wissen aufzuheben, nachdem notfalls niemand fragt, als Wissen zu verwerfen, das man vielleicht dringend gebraucht hätte. Das heißt, was wir tun, ist, wir dokumentieren einfach über die Zeit und dann kann man dieses Wissen benutzen, wenn man möchte, aber man muss das ja nicht. Also, dass man zum Beispiel nachfragt, hey, Epineia, wie haben wir denn diese Entscheidung damals getroffen? Warum haben wir das denn so gemacht? Dann kann man eine Antwort bekommen, kann sich das plausibilisieren. Das heißt ja nicht, dass man so machen muss. Wir sind ja dann, da ist ja noch ein Zwischenschritt drin, dass ein mündiger Mensch sagen kann, tatsächlich, das war eine Entscheidung, so haben wir es gemacht. Okay. Wissen wir jetzt, können wir zum Beispiel den gleichen Fehler, müssen wir nicht nochmal machen, den können wir vermeiden. Und der Weg dahin ist aber immer, dass, bevor man unsere Software benutzt, dass ja erstmal ein Need entsteht. Da sitzt ja jemand und sagt, Mensch, wie war denn das mit dieser Entscheidung nochmal? Diesen Need, den bedienen wir einfach. Wir stülpen ja nicht oder kübeln ja nicht Informationen raus, ohne dass jemand danach.
Und
wie macht es dann mit den, wenn der Vorgänger schon weg ist? Ist ja oft so, dass der Nachfolger noch gar nicht vorhanden ist. Ihr könnt ja nicht Leute auf Verdacht befragen, was aber cool wäre, wenn man quasi seine gesamte Zeit bei euch immer wieder seine Interviews für Eki Neuer abgibt, in Anführungszeichen.
Oder wir machen genau das. Entschuldigung, jetzt bellt mein Hund.
Er wollte auch das unterstützen, was du sagst. Ist doch super.
Ja,
der ist auch auf LinkedIn präsent. Also insofern, der hat auch seine Rechte.
Der hat eine Meinung. Bei Eki Neuer machen wir genau das. Das heißt, wir sichern Wissen, wie du es genannt hast, auf Verdacht. Und wir haben die Möglichkeit, dass jemand also fortlaufend sich interviewen lässt, sich befragen lässt und Informationen reingibt. Das Wissen kann er zum Beispiel, kann die Person nur für sich selber benutzen oder dann für jemand anderen freigeben. Da darf man das darf man unterscheiden. Ja, und dann, wenn jemand weg ist, dann haben wir das Wissen noch da, sodass die Person es zur Verfügung stellt und die nachfolgende Person kann dann fragen, hey, wie hätte denn meine Vorgängerin das zum Beispiel gemacht?
Mich wird ja brennend interessieren, Gudrun, dieses Thema Herrschaftswissen, ne? Dass manche ihr Wissen gar nicht gern preisgeben. Wie geht ihr damit denn um?
Ja, da können wir natürlich versuchen, eine förderliche Umgebung mit herzustellen, indem wir den Menschen das Gefühl geben, dass ihr Wissen was wirklich Großartiges ist und dass sie so eine Art Legacy aufbauen können, indem sie ihr Wissen abgeben. Aber das ist begrenzt. Wenn Menschen ihr Wissen nicht hergeben wollen, dann tun sie das nicht. Dann tun sie das nicht persönlich, sie tun es nicht schriftlich und sie tun es auch nicht über das Mittel einer Software. Also wenn wir eine Organisation vorfinden, wo Wissen teilen in der Vergangenheit zu Nachteilen geführt hat, dann werden wir das mit unserem Tool nicht retten. Deswegen können wir jetzt anfangen, alle aufzufordern, kümmert euch darum, dass Menschen gerne ihr Wissen teilen wollen, egal mit welchem Tool. Ansonsten wird es spätestens, wenn diese Babyboomer-Generation rausrutscht und ihr wertvolles Wissen mitnimmt, dann wird es einfach große Schlaglöcher geben. Aber tatsächlich, wenn jemand sein Wissen nicht teilen möchte, die Person wird es nicht tun, egal, kann man sich auf den Kopf stellen. Und das ist ein Kulturthema.
Jetzt habe ich letztens gelesen, dass gerade bei den Super-Experten, dass die so ein tiefes, implizites Wissen haben, dass sie kaum in Worte kleiden können. Das ist ja dann auch schwierig zu erfassen oder über wirklich den Kontext dann, ne, möglicherweise.
Also die meisten Profis können das schon. Was schwierig ist, ist, wenn eine totale Profi-Person auf eine totale Anfangsperson trifft. Also wenn dieses Delta sehr, sehr groß ist. Ne, weil dann kann sich der Profi meistens gar nicht erinnern, warum denn so eine banale Frage interessant sein soll. Und die Person, die gerade anfängt, sich in einem Gebiet auszukennen, sagt, hilf mir doch, gib mir irgendwas, gib mir einen Krümel bitte, damit ich mich hier in das Gebiet reinentwickeln kann. Und da haben wir natürlich mit unserer Software die Möglichkeit, den Profis fast auf jedem Kompetenzniveau eine angenehme Gesprächssituation herzustellen. Und unsere Eki Neuer, die dann halt sagt, auf Augenhöhe sagt, komm, wir zwei Profis, lass uns mal unterhalten. Wie machst du das dann? Erklär doch mal. Und diese Fragen, die dann das implizite Expertenwissen erschließen, die passen dann auch zu der Person und zu dem Kompetenzniveau. Das heißt, wir würden jetzt nicht einen totalen, sagen wir mal, Profi, der Oldies repariert und sich mit Autos total auskennt, den würden wir jetzt nicht fragen, Mensch, was ist denn ein Autoreifen? Da fühlen sich Personen ja auch veräppelt. Deswegen,
Gudrun, ich hätte das.
Das Wissen ist aber dann für die Firma verfügbar. Also das ist, oder ist das an Personen gekoppelt, also eng begrenzt, oder ist es beides alles möglich? Ich sage nur, bei Herrschaftswissen, das großartig Wissen ist das eine. Aber man kann ja auch sagen, Menschenskinder, bei dem hat das immer geklappt. Was müssten wir tun? Das wissen wir jetzt gar nicht. Dann fragt man quasi das Tool.
Ja, dann kann man
Eki Neuer fragen. Was hätte der jetzt getan, auch als Chef?
Mhm. Genau. Wir haben unserer KI, unserer Software, haben wir sehr, sehr gute kommunikative Manieren beigebracht. Und die fragt also sehr höflich und freundlich genau die Gelingensbedingungen auch mit ab. Wenn jemand sagt, ich mache das immer so und das klappt, dann wird wahrscheinlich die nächste Frage sein, was denkst du denn? Was ist denn das Geheimnis davon? Und natürlich noch ein paar geheime Coca-Cola-Rezepte, die wir da reingebastelt haben, damit die relevanten Informationen abgefragt werden. Und dann haben wir erlebt, dass die Expertinnen und Experten in eine ganz angenehme Rolle kommen, nämlich sie werden auf Augenhöhe von jemandem, der wertschätzend nachfragt, nach ihren Geheimnissen befragt und die sie rausrücken wollen, wie sie Dinge tun, warum sie damit erfolgreich sind. Und dann entsteht so eine Situation, wo man das Wissen eigentlich, wenn nichts Hartes dagegen spricht, sehr gerne teilen möchte.
Jetzt habe ich eine super Überleitung zum Thema Exnovation. wenn man nicht nur diejenigen rausfiltern kann und das Wissen, wo es richtig gut läuft, sondern, bei der Miriam läuft es immer schlecht, das geht immer schief, dann kann man das ja auch theoretisch rausfiltern. Und dann kann man sagen, und das exnovieren wir jetzt. Funktioniert nie, was die macht. Super.
Ich möchte mit dem halben Fuß noch im Epineuer, möchte ich eine Antwort drauf geben, weil das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen. Was machen wir denn? Das ist wirklich gut. Was machen wir denn, wenn da jemand sein Wissen in Epineuer reingibt, der es aber falsch macht? Und da muss ich wirklich aus 15 Jahren Consulting im technischen Bereich sagen, wenn ihr euch jemanden leistet, der jahrelang etwas falsch macht und ihr wisst das alle, dann seid ihr das Problem und nicht unsere Software.
Wie der alte Spruch ist, ja, genau. Wer lebenslang Fehler macht, hat noch lang keine Erfahrung. Ja,
richtig.
Genau.
Ja, genau. Ich habe 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Ja, du hast es 20 Jahre lang falsch gemacht.
Genau, ein Unternehmen, das sich das leisten möchte, muss sagen, da müssen wir woanders ansetzen. Das können wir gerne machen, aber dann ist unser Tool erstmal nicht das Erste. Genau. Aber solche Dinge dürfte man vergessen. Genau, und damit sind wir bei der Exnovation. Wo du, glaube ich, gerade
wohntest. Und beim bisschen öffentlicher Dienst, wir können ja nicht einfach Leute so rausschmeißen, die jahrelang was falsch machen. Wir sind ja ein geschlossener, quasi geschlossener Personalkörper. okay, aber das ist, glaube ich, noch ein anderes Thema.
Das ist, glaube ich, genau. Da wird viel recycelt, habe ich auch das Gefühl. Aber das sage ich nur von außen. Ich kenne mich nicht wirklich aus.
Ich glaube, das mit dem Recycling trifft schon ganz gut, ne? Obwohl der Begriff so ein ganz klein wenig falsch verstanden werden kann. Ich würde formulieren wollen, wir müssen für die Menschen, ne, jahrelang falsch gemacht oder so, die hat der Dienstgeber jahrelang nicht kompetenzgerecht eingesetzt. Ja, also die haben vielleicht ein Kompetenzprofil, wo sie woanders besser drauf gepasst hätten. Und dann hätte man sie halt anders verwenden müssen, wie das bei uns so schön heißt. Ja, gehören immer zwei dazu.
Oder die Vorgaben sind falsch, ne? Oder die Prozesse. Und wir müssen uns ja an diese Vorgaben halten, per Gesetz, per Vorschrift. Ja. Und auch da kommen wir immer wieder zum Thema Exnovation. Das ist ja lustig. Wie kriegen wir das raus? Ne? Das ist wirklich schwierig.
Man muss ja erst mal anfangen, das zu identifizieren. Ne? Was kann denn eigentlich raus? Und das, allein an dieser einen Frage sehen wir ja schon, muss jetzt da der Mensch raus? Muss diese Anweisung raus? Was muss denn eigentlich raus? Muss die Verwendung raus, um jetzt mal euer Wort zu benutzen? Was muss denn eigentlich raus, was die Situation nachhaltig verbessert? Ne? Und da muss man erst mal einen Finger drauf gelegt kriegen. Und oft ist das ja echt schwer, rauszufinden, was ist denn der eine Knopf, den ich drücken müsste? Und oft ist es auch so einfach gar nicht, ne?
Genau. Mhm.
Ja. Das kommt ja auch drauf an, wen du fragst, was raus muss, ne? Da kommen wir zu dem schönen Spruch mit den Fröschen und dem Teich und
so
weiter.
Im Teich, ja.
Insofern, sag ich mal, also eine Software, die dir hilft, relativ objektivierbar, das halt mit immer gleichen Methoden festzustellen, ist da, glaube ich, super hilfreich.
Ja, also diese Gelingensbedingungen, die da ja so mitschwingen, zu sagen, warum funktioniert denn was oder warum funktioniert denn irgendwas nicht, die sind ja miteinander verwoben und es wäre jetzt unterkomplex, wenn man halt sagen würde, das ist ja ganz einfach, da macht man so und so. Ne? Man kann dann 5 Leute fragen, dann hast du 8 Meinungen. Und verrückterweise hat die gleiche Methode meinetwegen am Standort A super funktioniert, am Standort B halt nicht, weil wir haben andere Rahmenbedingungen, andere Vorgaben, andere Ressourcen, was weiß denn ich. Und das berührt jetzt ein ganz anderes Thema. Und dieses Kopieren von Erfolgsrezepten, das muss man auch immer mit ein bisschen mit Vorsicht angucken. Weshalb, um jetzt noch einen Satz zu Epineuer zu sagen, wir immer versuchen, diese Rahmenbedingungen mitzuerheben. Ne? Warum denkst du, liebe Expertin, denn, dass das so gut funktioniert hat? Was waren denn die Faktoren, die es ausgemacht haben? Ne? Und in der Kehrsicht ist es dafür Exnovation wahnsinnig schwierig zu sagen, welchen Stein müsste ich denn jetzt nur rausnehmen? Würde das denn funktionieren, wenn die gleiche Arbeit von einer anderen Person gemacht würde zum Beispiel? Weil diese eine Person eine Kompetenz nicht hat, weil die eine Person, weiß ich nicht, in der Verwendung nicht akzeptiert ist. Man, was weiß denn ich? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ich habe in den letzten 1,5 Jahren, seit dieses Buch über Exnovation draußen ist, habe ich sie oft gehört, ja, da muss man einfach mal einen Kahlschlag machen. Ne? Und da liefert natürlich Exnovation so einen guten, frischmutigen Zugang zu sagen, erstmal weg. Das kann genauso daneben gehen wie die Kehrsache, zu sagen, Innovation, jetzt machen wir halt mal einfach irgendwie. Ne? Das kann schon ganz oft funktionieren. Ein Garant für Erfolg ist es wirklich nicht. Und auf der anderen Seite ist das mit der Exnovation, da läuft man eben ein Risiko rein, dass man einfach Kind mit dem Bade ausschüttet oder irgendwas verwirft, was eigentlich okay gewesen wäre. Und man hätte da ein bisschen reingucken müssen. Ne? Auf der anderen Seite haben wir dann wieder die Gefahr, die kennt ihr, glaube ich, dass man einfach an irgendwas sehr, sehr lange hängen bleibt und sich kaputt analysiert und damit den Punkt des Handels so weit wie möglich rausschiebt. Dann, das kann man dann aufmachen. Manche Probleme lösen sich ja dann von alleine. An manche gewöhnt man sich einfach, die sind dann halt so. Ne? Die gehören dann irgendwie zum Mobiliar dazu, die sind halt dann da. So wie Miete.
Genau. Probier mal einfach noch mal mehr vom Gleichen. Ne? Hat zwar bisher schon nicht funktioniert, aber lass uns noch mal noch mehr davon machen. Ne? Und das ist manchmal einfach die pure Hilflosigkeit.
Ja, falsche Richtung, dafür dann Anstrengungen verdoppeln. So.
Genau.
Genau, oder mehr Öl ins Feuer gießen, damit es dann gelöscht wird, ne? Weil das zu wenig hat, das nur auflodern lassen. Genau.
Ja.
Eine Frage noch, Gudrun, zu dir dazu. Experten neigen ja dazu, die sind ja im Prinzip auch immer, auch bei der ambidextrischen Seite, sind ja oft die Experten auf der sehr verfahrenstreuen und Seite oft, sage ich mal so. Mhm. Wie kriegst du genug Experten für das Zukunftsdenken, das disruptive Denken ran? Also dass die dann, die ja für die Firma ja auch das, ich sag mal, gefährliche Wissen sind, das neue Wissen sind und das auch das Wissen sind oder sein könnten, dass die Firma vielleicht selber gar nicht so liebt, also weil die ja auf der anderen Seite sind. Aber das sind ja in Anführungszeichen keine Experten im alten Wissen, sondern Experten im neuen oder im gebrauchten neuen anderen Wissen. Gibst du da Ratschläge oder wie gehst du an die Sache ran?
Ratschläge weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich hätte eine Meinung dazu, wie sich das zueinander verhält, diese Gegenpol altes Wissen, neues Wissen und oft, ich glaube, diese Unterscheidung, die du gesagt hast, die ist genau richtig. Diese Exploit-Denke, die einfach sehr, sehr detailliert ausgearbeitet ist, auf einem sehr hohen Niveau, sehr viel Kompetenz, sehr viel Erfahrung, die ist ja oft das, was die Maschine so produktiv laufen lässt und die erneuert sich dann indem sie genau das nicht mehr tut. Und auf der anderen Seite sind, glaube ich, nicht Expertinnen und Experten für neues Wissen, sondern das sind die Methoden verstehen und auch die entsprechende Haltung zu Innovation haben. Also hier haben wir vielleicht diese Subject Matter Experts, wie man sie nennt. Und da drüben sind aber die Menschen, die keine Angst vor Scheitern haben, die vielleicht Ressourcen bekommen, um auszuprobieren, um auf die Nase zu fallen, die mit dem Frust umgehen können. Also diese Gruppe zeichnet sich nicht durch diese lange Fachexpertise aus, die man jahrelang gesammelt hat, vielleicht auch. So, aber die zeichnet sich durch den Zugang und durch die Haltung zu Innovation aus. Das sind vielleicht Menschen, die methodisch sehr, sehr fit sind.
Ja.
Und es schadet gar nicht, wenn die viel Expertise mitbringen, wenn sie das nicht am Kopf einmal durchlüften hindert. Dann schadet das nicht, wenn die viel Expertise haben. Wenn die Expertise dazu führt, dass wir sagen, wir machen das jetzt einfach weiter so, weil das haben wir schon immer so gemacht, dann sind die da drüben nicht so gut aufgehoben. Dann können die da Input liefern. Aber den großen disruptiven Sprung nach vorne werden diese Personen oft nicht machen oder es fällt denen halt ein bisschen schwerer. Dann kommen die in diesem Innovationsveränderungsprozess eher ein bisschen später erst zum Tragen. Da haben die aber dann ihre Rolle.
Das ist eine schöne Unterscheidung hier. Danke.
Ja, und du bist da jetzt seit einiger Zeit raus mit dem Buch und zum Thema Exnovation. Da ist ja bestimmt einiges passiert. Und konntest du schon mehr Erfahrungen einsammeln von denen, die exnoviert haben, um gute Exnovationskandidaten zu identifizieren? Da gibt es ja, klar, wir Systemtheoretiker wissen, da gibt es diese ganzen Pfadabhängigkeiten und ohne Schaden zu verursachen, man muss eben Wurzeln ausreißen, geht es eben dann doch nicht. Was hast du da für Erfahrungen mittlerweile eingesammeln können?
Also die Gefühle, die Menschen durchlaufen anscheinend, die sich in der Praxis mit Exnovation beschäftigen, die sind mannigfaltig. Das erste Gefühl, was ich normalerweise dann immer erlebe, ist Erleichterung. Also das Erste, wenn man in Kontakt kommt mit Exnovation, ist, wenn dann jemand wie ich da reingerumpelt kommt und sagt, man darf mal Sachen aufhören, man darf sie weglassen, das ist in Ordnung, das ist okay, dann ist erstmal große Erleichterung. Dann plötzlich geht so der Kopf auf und da würde ich das weglassen und das und da würde ich dieses Meeting weglassen und dieses Tool, das brauchen wir eh nicht richtig. So, also diese große Erleichterung erstmal auch auf so einer individuellen Ebene, da könnte ich meinen Arbeitsalltag so ein bisschen erleichtern, so, das ist das erste Gefühl. Das zweite Gefühl ist Mist. In der Organisation arbeiten viele Menschen zusammen. Wir sind arbeitsteilig hier, um ein Ziel gemeinsam zu erreichen. Verdammt. Andere Menschen sind da ja auch dran. Die haben dazu auch eine Meinung. Mist. Jetzt muss ich mich mit denen irgendwie austauschen. Dann wird es plötzlich schon so ein bisschen, ne, bremst sich der Enthusiasmus so ein bisschen. Jetzt muss ich die halt fragen, wie finden die denn das, wenn wir das weglassen? So, und dann komme ich auf alle Probleme, die wir aus Change und systemischer Betrachtung von Veränderung halt kennen. Menschen wollen vielleicht das so beibehalten, Menschen finden das Tool gut, Menschen haben das Tool vielleicht sogar eingeführt und hängen deswegen dran, haben da Kompetenzerlebnisse und so weiter. Und dann fällt das natürlich in diese Rinne rein, wo jede Veränderung abgefrühstückt wird. Ne? Da muss ich halt reden, da muss ich mich auseinandersetzen, da muss ich Gründe hinterfragen und dann muss ich Menschen zum Dialog einladen. Dann muss ich das aushalten, dass wir alle nicht einer Meinung sind. Und dann wird zäh.
Mhm.
Also erst Erleichterung, dann so ein bisschen, aber wenn die Exnovation geglückt ist und plötzlich haben wir uns darauf geeinigt, so können wir es machen und das können wir so weglassen und alle sind dann hinterher noch okay damit. Das ist ein Triumphgefühl, das ist großartig. Das ist dann haben wir dieses Aufatmen, das haben wir dann eingelöst in der Praxis. Und wenn man das einmal durchlebt und dann hinten erfolgreich wieder rausgekommen ist, dann ist das Gefühl so, was kommt als nächstes? Wo räumen wir als nächstes auf? Juhu, das hat ja schon mal funktioniert. Jetzt können wir das, so als ob die Organisation halt eine neue Kompetenz gelernt hat. So.
Ist ja auch so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, das geht ja jetzt immer schneller. Also man sieht das ja im Privaten. Also wir arbeiten ja im nachdienstlichen Bereich mit super viel Tools. Wir machen geilen Scheiß nachdienst, sagen wir so, ne? Und das, da sieht man einfach, dass man dranbleiben muss, weil es immer, immer schneller geht. Ich kündige fast jeden Monat irgendwas und schreibe mich woanders ein, ne? Weil ich das auch noch ausprobieren muss. Und ich dachte, das geht ja viel besser. Und das ist einfach eine Fähigkeit, wie du sagst, wie Radfahren für eine Firma, für eine Privatperson auch. Und es geht ja jetzt immer schneller. Aber wie nimmst du das wahr in den Organisationen? Ist das schon angekommen?
Ja, das ist angekommen. Zum einen, ich glaube, das ist in mehreren Stufen passiert. Das eine, der erste Schritt war, glaube ich, dass Unternehmen jetzt die letzten Jahre immer besser verstanden haben, wie die Logik von Innovation funktioniert. Also, dass man es einfach manchmal wagen kann, sich mit was Neuem zu befassen und dann passiert erstmal gar nichts Schlimmes. Das heißt, in dem gleichen Maß, wie Organisationen jetzt besser geworden sind im Innovieren, haben sie natürlich auch den Schreibtisch sich voll gemacht. Ne? Und dann sind einfach diese vielen neuen Formate, neue Ideen, neue Tools, neue Prozesse, neue dies, neue das, die sind dann am Anfang erstmal, ne, die riechen nach Abenteuer und Lagerfeuer, ist großartig. Und plötzlich bedeuten die halt in der Weiterführung dann auch Arbeit. Das heißt, jetzt ist der Schreibtisch voll. Also das war so die erste Welle, dass man das Unternehmen sich Innovationen zu eigen gemacht haben, die jetzt den Schreibtisch, wie gesagt, voll machen. Das zweite ist natürlich dieser Gesamtkomplex mit Digitalisierung. Und jetzt da oben drauf als Sonderlocke davon oder eigener Zweig, da können wir wahrscheinlich separat mal drüber streiten, kommt mit KI natürlich doch mal eine neue Dynamik daher. Also das bin jetzt nicht Verfechterin der Sichtweise, dass ich kein CRM mehr brauche, das programmiere ich mir in 3 Tagen selber, ganz so leicht ist es noch nicht. Aber die Geschwindigkeit hat jetzt einfach nochmal zugenommen. Und ich glaube, bei allem Neuen, was da kommt, ist dieses schnelle Verwerfen, gerade bei digitalen Tools, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, ist ganz zentral. Und da, also das artet ja in Stress aus, allein auf dem Laufenden zu bleiben, was Entropic pro Woche an Neuigkeiten raushaut.
Ja.
So, allein das. Ne? Und dann haben wir den Rest der Welt noch nicht angeguckt, was da alles passiert und wie sich das zueinander verhält. Und Organisationen als trägere Gebilde müssen natürlich dann jedes Mal in eine Bewertung gehen. Was heißt das für uns? Brauchen wir das? Können wir das ignorieren? Gehen wir da in ein Risiko? Hey, was ist, wenn wir einfach mal 2 Monate nichts machen? Passiert uns dann was Schlimmes? Haben wir dann den Anschluss komplett verpasst? Und das ist jetzt alles, das sind alles Fragen, um die sich irgendjemand kümmern muss. Und das ist natürlich eine ganz große Beschäftigung irgendwie mit der Umwelt und mit sich selber. Und man darf bei all der Freude natürlich nicht vergessen, dass in den Unternehmen, in den Organisationen dann währenddessen auch noch eine Arbeit geleistet werden muss. Ja, das heißt, da schnell und mutig zu sagen, weg damit, schaue ich mir gar nicht an. Nein, das wird eine große Aufgabe werden, sonst ist der Anteil der operativen Arbeit wird ja kleiner und kleiner, ne?
Und eigentlich müssen wir ja noch was arbeiten hier. Und da können wir nicht uns dauernd um diese Instrumente zusätzlich noch kümmern, die ja dann auch Auswirkungen möglicherweise nach innen rein haben.
Genau. Wir also sind ich, so ja, beschäftigt ich, mit Sägen. Wir haben keine Zeit, um zu gucken. Neue Säge, neue Sägeblätter, ganz neues Instrument, mit dem wir im Wald aufräumen.
Und jetzt kommen wir auf das Thema Unlearning. Mit dem hatten wir uns so ein bisschen beschäftigt. Das heißt ja für das Individuum, also organisatorisch wissen wir, es geht ganz schnell, weil Organisationen super flexibel sind, besonders im öffentlichen Dienst. Das ist alles kein Thema. Jetzt kommen wir aufs Individuum. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Ich bin nun Arbeits- und Organisationspsychologin, wie andere hier ja auch, ne? Das Schöne ist ja, wenn es automatisiert ist, kostet mich das kaum noch Energie individuell, was ich mache. Und jetzt muss ich ja wirklich überlegen, wie lasse ich denn etwas, was lasse ich denn weg? Jetzt persönlich an Arbeitsschritten, um mich auch kontinuierlich da zu optimieren und an Neues anzupassen. Und wir wissen ja das Thema Extinktionslernen. Das heißt, das ist ja nicht so einfach. Ich muss ja neue neuronale Wege quasi da reinbasteln in meinen Kopf und neues Lernen. Das ist wieder aufwendig, das nervt. Das kostet mich Zeit und Energie und Aufmerksamkeit, bis es dann automatisiert ist wieder. Und das andere so nach und nach ja überschrieben werden kann. Bisschen technisch ausgedrückt. Das ist ja jetzt Aufgabe von jedem Einzelnen dann. Was hast du da so mitgenommen in den letzten Jahren dazu?
Ich glaube, spezifisch zu dieser Individualperspektive kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich es natürlich sehr oft auf Organisationslevel mitbekomme, die sich aber natürlich aus den Individuen zusammensetzen. Und also ich glaube, wenn ich einen Eindruck teilen sollte, was ich glaube ich kann, dann würde ich sagen, da ist schon eine Resignation zu spüren und die war schon lange da, bevor diese ganze KI-Tool-Nummer angefangen hat. Und diese Resignation heißt, ach nee, nicht noch was Neues. Ach nee. Ich habe schon das Gefühl, wir leiden auch als Gesellschaft gerade alle am Gleichen, aber irgendwie hält keiner den Fuß raus, um das Rad irgendwie anzuhalten. Das geht aber auch gar nicht wahrscheinlich. Also ich wüsste nicht wie. Und ich weiß nicht, ob da nicht irgendwo am Horizont so ein gesellschaftliches Agreement daherkommt, dass das okay ist, dass man da nicht mehr überall mit vorne mitspielen muss, weil es passiert tatsächlich nichts oder nicht viel, wenn man nicht jedes neue LLM ausprobiert. Es passiert erstmal nicht so viel. Na klar, wenn ich mich 3 Jahre eingrabe, dann passiert was, aber wenn ich mich nicht von dieser Hektik anstecken lasse, also das ist zumindest meine Lösung, vielleicht kann ich es jetzt mal so teilen, um jetzt mal ein bisschen durch meine eigenen Gedanken zu meandern. Ich leiste mir den Luxus, dass ich nicht alles wissen und lernen muss, obwohl ich jetzt im Softwarebereich tätig bin und obwohl ich mich mit KI sehr intensiv befasse. Ich versuche, die großen Ströme mitzubekommen. Also die Fragen, die ihr mir gestellt habt, zum Beispiel, darüber versuche ich nachzudenken. Ne? Was bedeutet denn KI? Was kann das für uns tun, für uns Menschen? Nimmt es uns was weg? Was nimmt es uns denn eigentlich weg? Ist das eigentlich gut? Und über solche Fragen möchte ich eigentlich, also was die Bedeutung dahinter, würde ich lieber nachdenken und würde mich von diesem hektischen, jeden Tag 17 neue Ideen, möchte ich mich nicht mehr treiben lassen. Da klinge ich jetzt vielleicht schon so alt, wie ich bin. Aber ich möchte lieber über die Essenz hinten dran nachdenken, als dass ich nachts um 3 Uhr aufstehen kann und 24 LLMs der Reihe nach aufzählen kann, je nachdem, wie teuer die Token sind.
Eine Organisation wäre ja eine also wir kennen ja diese Ghost Units aus dem militärischen Bereich, dass man sagt, man hat eine Ghost Unit und da kann man dann Neues ausprobieren und gucken, was passiert, wenn man bestimmte Sachen weglässt und da sind dann die Silkes und Peters dieser Welt drin, die sagen, yo, ich probiere gerne Sachen aus, yo, und ich lasse auch super gerne Sachen weg. kein Problem, wir experimentieren hier. Ne? Das kann man ja auch dann organisatorisch übersetzen. Dann sind die Silkes und Peters, die sich gerne mit sowas auseinandersetzen, die sind dann da goldrichtig aufgehoben mit ihrer Kompetenz zu innovieren. Und die anderen, das kann man dann irgendwann später skalieren. Das wäre ja auch noch eine organisatorische Lösung dann. Ne?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dieses das Verhältnis zwischen Innovation und Exnovation ist halt gerade so ein ganz spannendes, weil man muss eigentlich viel innovieren, muss es so viel sein, vielleicht reicht auch 20% weniger, aber gleichzeitig müssen wir exnovieren und was wir Menschen nicht drauf haben, ist bisher, dass wir Exnovation als eine Lösung ansehen für ein Problem, also dass man ein Problem lösen kann, indem man aus der aktuellen Problemkonfiguration etwas entfernt. Weil wir neigen ja alle zum Dazutun. Ne? Wir wollen ja, wenn wir lösen wollen, Problem lösen, dann fügen wir meistens Elemente hinzu, weil wir meinen es ja auch gut. Und wir haben ja auch viele tolle Sachen. Ne? Dann fügen wir halt entweder noch ein Meeting hinzu oder noch einen Prozess oder noch eine Person oder noch ein Instrument oder noch ein Dokument oder noch ein Verfahren. Weil das muss doch das Ding jetzt hier ein für alle Mal regeln. Und ich glaube, die Innovation, also das Exnovation, die Innovation ist zu sagen, wir versuchen mal, wie viel von diesem Wahnsinn können wir denn hier weglassen, damit das Mindestlevel immer noch stimmt und dann basteln wir erstmal an dem rum. Das ist so eine neue Denke. Und da muss es, glaube ich, Peters und Silkes geben, die da Bock haben, das auszuprobieren. Und ich glaube, dass da große Überraschungen warten, auch in Unternehmen, die ich kenne, wo man sagt, heidanei, was haben wir uns denn da für einen Ärger gemacht? Das wäre echt auch einfacher gegangen. Also da haben wir es uns ohne Not schwer gemacht. Wir haben es immer gut gemeint, bestimmt. Aber das wirklich Innovative ist, das Reduzieren auf das, was wir unbedingt brauchen, das machen wir gut und richtig. Und den Rest, den können wir uns vielleicht auch gar nicht mehr leisten, weil wir die Ressourcen nicht haben.
Ich habe selber auf Silke drauf reingefallen, die hatte ein paar Lego-Bausteine mit. War das beim Creative Bureaucracy Festival, ne? Glaube ich, wo du sagtest, hier, gib mir mal eine Lösung, um das stabiler zu machen. Ich baue natürlich was dran, ne? Silke sagt dann, nee, guck mal, wenn du den Stein wegmachst, dann ist es noch stabiler, ne?
Ja, das additive gut, Strategien, ja. Aber das ist so in unserer Natur des Menschen, das ist so drin, wir tun das so, das ist unser erster Reflex, wie wir Probleme lösen wollen. Und es gibt dieses Lego-Experiment auch noch in einer anderen Gestalt und das finde ich ganz spannend. Da wird ein Torbogen, also ein Brückenbogen gebaut, der auf der einen Seite fehlt ein Stein und da versucht der LKW drunter durchzufahren und kommt nicht durch. Und dann kann man natürlich sagen, ich nehme den Stein hier drüben auch noch weg, dann ist das wieder gerade, dann steht der Bogen wieder, aber dann kommt der LKW nicht mehr durch. So, das heißt, ich muss natürlich gucken, wozu dient denn irgendein bestimmtes Ding? Und dann ist Wegnehmen halt nicht immer die Lösung, manchmal ist es schon noch dazu tun, aber dann muss man sich über das Problem halt verständigen und ehrlich machen, welches Problem möchte ich lösen. Wenn das Problem ist, ich möchte, dass die Brücke gerade ist, dann kann ich den Stein wegnehmen. Wenn das Problem aber ist, die Brücke soll gerade sein und der LKW muss durchpassen, dann muss ich den zweiten Stein halt doch dazu tun, damit das Ganze hoch genug ist, dass der LKW drunter durchfahren kann. Und da, glaube ich, können wir uns auf so ganz, ganz alte Grundtugenden langsam zurückziehen und sagen, Problemanalyse, Problem angucken, verstehen, was ist denn da? Und natürlich kann ich dann ChatGPT fragen, hilft mir das entscheiden? Weiß ich nicht, vielleicht nicht.
Das sind wir ja doch nahtlos bei dem Thema, das wir zuletzt hatten, ne? Wir gehen zu schnell in den Lösungsraum. Wir erforschen den Problemraum nicht ausgiebig genug. Ne? Wir springen beim Design Thinking zu schnell in die Lösung rüber und wundern uns dann, wenn es nicht funktioniert.
Aber wir sollen eine schöne Lösung haben.
Ja, das ist auch eine der schönen Methoden, die dazu geführt haben, dass in Organisationen schnell Innovation gemacht wird. Und das hat was wahnsinnig Gutes, dass man Leuten die Angst vorm Neuen nimmt. Dass man sagt, jetzt mach doch einfach mal eine Lösung, mach doch einfach mal irgendwas. Und in der einen oder anderen Firma, möchte ich sagen, haben wir das übertrieben und haben das zu einer Königsdisziplin gemacht. Haben gesagt, Hauptsache, wir machen was Neues. Welches Problem das löst, ist, juckt mich jetzt erstmal nicht. Da können wir auch später nochmal drüber nachdenken. Hauptsache, das ist jetzt neu und es riecht interessant und es ist auf gar keinen Fall verstaubt. Hauptsache, wir haben da jetzt ganz modern was Neues gemacht. Und es löst keinerlei Probleme, wenn man dann ehrlich drauf guckt. Aber es ist neu. Das ist dieser Pro-Innovation-Bias. Dass etwas sehr, sehr gut bewertet wird, einfach nur, wenn wir sagen, es ist neu. Ob das gut ist in der Sache oder ob es ein Problem löst, ist ja egal. Hauptsache, macht Spaß. So.
Ach ja, Wahnsinn.
Die Kriterien, mit denen du oder mit denen man empfiehlt, jetzt ist ja einiges darüber gesprochen worden von uns hier, dass die Kriterien, warum man etwas weglassen sollte, hören sich auf Seite der Betroffenen eher so an, als nach dem Motto, was nervt mich, was ist zu viel, was zwingt uns, zu viel Arbeitslast, zu viel Papierkram, zu viel Behördliches. Aber das alleine kann ja, ich sag mal, das sind so mehr oder weniger emotionale Argumente oder da steht die Emotion im Vordergrund. Dahinter sind ja andere Gründe. Kannst du da oder magst du da was zu den Kriterien sagen, die für Exnovation eigentlich für so ein Unternehmen wichtig sind oder auch für den Einzelnen wichtig sind und weniger emotional?
Ja, ich glaube, das Hauptkriterium, auf das man im ganzen Exnovationskontext guckt, ist eigentlich die Verfügbarkeit von Ressourcen. Und da gibt es einen guten Anschluss zwischen dieser Individualebene, die du gerade genannt hast, Peter, ne? Also irgendwas ist mir zu viel, das nervt, das muss einfach weg. Das ist ja oft ein Spiegel davon, dass Menschen einfach zu viel auf dem Tisch haben und mit irgendwas überfordert sind und dass sie damit einfach nicht rumkommen. Und auf der anderen Seite ist die Organisation natürlich auch bemüht, ihre Ressourcen möglichst gut zu verwenden. Und wenn ich x Ressourcen habe und ich habe x plus 10 Projekte, dann können diese 10 Projekte die schönsten Projekte der Welt sein. Das können tolle Projekte sein mit viel, viel Output, mit viel Hoffnung, mit für alle möglichen. Ich habe aber nur Ressourcen für 10. Und dann muss ich im Notfall auch ein Projekt kaltstellen, das im Moment eigentlich wunderschön läuft und alle lieben das Projekt und das ist immer so schön. Und das ist klasse und wir kommen auch vorwärts. Aber wenn dieses Projekt jetzt gerade keine Ressource hat und nicht gut genug aufs Ziel einzahlt vielleicht, dann kann es auch sein, dass ich etwas exnovieren muss oder zumindest mal pausieren vielleicht, was jetzt gerade gut läuft. Das heißt, ich würde immer von der Ressourcenseite her kommen. Ja, und wenn Menschen einen bestimmten Prozess nicht einhalten wollen, den würde ich nicht exnovieren, dann würde ich erstmal gucken, warum. Ne, wenn der Prozess Hand und Fuß hat und der ist wichtig und gut und durchdacht, dann würde ich zu anderen Methoden greifen. Da ist jetzt nicht Exnovation mein erstes Tool der Wahl, sondern da würde ich zum Äußersten greifen und mit den Menschen reden und sie einfach fragen, was denn da los? Warum klappt das nicht? Warum läuft das nicht? Fehlen euch Informationen? Fehlen euch, was fehlt euch denn? Warum wollt ihr denn das nicht machen? Und dann findet man auf so einer organisationsentwicklerischen Ebene einfacher eine Lösung, als zu sagen, aha, 5 Leute wollen den Prozess nicht einhalten, ja, dann weg damit. Da würde ich erst mal hingucken. Okay. Kann dann immer noch aufnehmen, dass der Prozess doof ist, dann kann man immer noch verwerfen, aber oft klemmt es ja da woanders.
Und müssen wir neue Skills aufbauen, wenn wir exnovieren?
Ich weiß nicht, ob es ein Skill ist, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Haltung zu Ende und Abschied. Das haben wir als Kultur nicht wahnsinnig gut drauf. Wahrscheinlich ist es ein Skill, ja. Also vielleicht ist der Skill, der damit verbunden ist oder verknüpft ist, ist es gemeinsam zu trauern. Das ist ja was, das sagt man in einem aktiennotierten Unternehmen, sagt man das nicht ungestraft. Wenn man sagt, so, jetzt fassen wir uns alle an der Hand und trauern um Projekt XY. Jetzt sind wir einfach mal traurig. Das ist nicht gut ausgebildet.
Das kenne ich aus dem Ehrenamt nur tatsächlich, ne? Wo man mal so, genau wie du sagst, von der Ressourcenfrage her kam und gesagt hat, wir sind einfach nicht mehr genug Leute, um das alles zu wuppen, was hier ansteht. Jetzt lass uns das mal alles angucken und dann teilen wir uns das ein in, was ist Abschied? Und es wird auch ordentlich verabschiedet, ja? Und was ist Aufbruch?
Schön.
Wo gibt es Dinge, wo ich genau hingucken will? Will ich die jetzt auf die bisherige Art weitermachen oder kann ich die auf neue Art vielleicht sozusagen verändert fortführen? Aber jeweils eine ganz bewusste Entscheidung auch mit allen dann zu sagen, und wenn es Abschied ist, wird es auch ordentlich gemacht. Weil bis hierher war es ja gut. Ja, und einfach so sang- und klanglos fallen lassen, das fühlt sich auch nicht gut an. Aber ich kann verstehen, dass man in einem aktiennotierten Unternehmen sich die Zeit nicht nehmen will, ne?
Nee, da ist man ja vernünftig und rational, da hat man auch Zahlen, da hat man das Projekt auch durchgerechnet und dann ist das auch klar. Und dass halt Menschen in dem Projekt stehen, ne, die natürlich an dem, weiß ich nicht, an dem Projekt hängen, weil sie da Herzblut reingesteckt haben und Zeit und Lebenszeit, ne? Das wird dann irgendwie, das da wird nicht Rücksicht drauf genommen. Und ich glaube, das ist ein Skill, den könnten wir tun, dass wir uns da ehrlich machen voneinander und sagen, scheiße, ich bin jetzt echt traurig. Ich habe gedacht, das Projekt fliegt. Und jetzt fliegt es halt nicht. Das ist richtig scheiße. Und ich möchte das sagen dürfen. Danach ist auch wieder gut. Ne? Wir bleiben dann nicht in diesem Trauertal. Aber den Raum, den dürfen wir aufmachen lernen. Und das wäre vielleicht ein neuer Skill. Und gerade wie du gesagt hast, Silke, das war ja bis dahin, war es vielleicht gut. Vielleicht die letzten 3 Meter nicht mehr. Ne? Aber bis dahin war ja gut. Und es gab ja einen Grund, warum es dieses Projekt gab. Und dass ich das heute beende, ist eine Aussage über die Zukunft. Ne? Das hat in der Zukunft keinen Raum mehr. Aber es ist keine Aussage über die Vergangenheit. Das muss weg, weil das war schon immer total schlecht. Deshalb einfach im Moment passt es nicht mehr zu unserer gewünschten Zukunft. Deswegen verabschieden wir das in Liebe, Dankbarkeit, in Freude. Alles Worte, die man in solchen Kontexten ganz schwierig anbringt. Aber wo ich sehr dafür plädieren würde, dass wir das miteinander lernen.
Es sind einfach grundmenschliche Bedürfnisse, die hier irgendwie bedient werden. Ne? Und das ach so Rationale, da hätte ja wieder mein Lieblingsforscher, wenn er noch leben würde, Daniel Kahneman, sehr viel dazu zu sagen, wie blödsinnig die Annahme ist. Ne?
Ja. Auf jeden Fall, das stimmt.
Ja, ich fände es ja gut, wenn Führungskräfte dafür belohnt werden würden. Also in meiner ersten Laufbahn bei VW haben wir ja auch viel Geld ausgeschüttet für Boni etc. Natürlich erst ein Kriterium war unternehmerisches Denken und Handeln. Aber als Unternehmer gehört ja Exnovieren auch zwangsweise dazu. Ja, ich muss ja Sachen abstoßen und beenden. Sonst bin ich ja kein guter Unternehmer, meines Erachtens. Ne? Siehst du da einen Unterschied? Also ich glaube, im öffentlichen Dienst ist das noch ein bisschen unterausgeprägt, dieses Denken, weil ich eben nicht dafür hafte, weil ich dafür kein Geld bezahle. Da würde ich natürlich gerne das als Beurteilungskriterium sehen. Das ist aber, glaube ich, noch ein anderes Thema. Aber siehst du so im Mittelstand da Tendenzen, dass das stärker ausgeprägt ist als, ich sag mal, im öffentlichen Dienst? Oder siehst du da Tendenzen, dass es sich verändert momentan?
Also ich sehe Tendenzen, dass es sich ändert, ob das aus dieser Einsicht herausgerinnt, dass wir exnovieren müssen, in welcher Benahmung auch immer, das glaube ich gar nicht, sondern das ist eher diese Resignation, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass man sagt, so, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr, jetzt hör auf damit, so, das muss jetzt weg. Also es ist eher so ein Frustmoment vielleicht, dass man sich mit irgendwas nicht mehr befassen möchte und ob das diese Exnovation als geplanter, strukturierter Prozess ist, als Lösungsweg, das glaube ich jetzt gar nicht mal. Ich würde mir wünschen, dass das ein populärerer Ansatz wird, weil genau wie du sagst, alle Dinge, die ich als Unternehmerin oder als Unternehmer fortführe, beibehalte, obwohl sie gar nicht aufs Ziel einzahlen, die fressen mir ja Ressourcen. Ne? Und die sind ja per se, sind die begrenzt. Das heißt, gut zu überlegen, welches Projekt darf denn jetzt meine Ressourcen verwenden und welches nicht, das ist doch erste UnternehmerInnenpflicht. Und der Bedarf ist groß, ob das schon angekommen ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und da funkt halt dann doch diese ganz tiefe menschliche Gefühligkeit rein, die da so schön heißt, haben ist besser als brauchen. So. Datenablage Laufwerk Z, das gibt es seit 2009. Da sind ganz tolle Sachen drauf. Alles ist da drauf. Und der Dieter kennt sich damit auch noch aus. Und er kennt auch die ganze Projekthistorie, wenn wir da mal nachgucken müssen. So, und dann wird dieses Laufwerk halt behalten. So, und dann gibt es irgendwann Anbieterwechsel. Da müssen wir dann 3 Leute abstellen, die diesen Wust sortieren und auf ein neues Laufwerk umziehen. Das heißt, zack, habe ich doch da Leute beschäftigt und eigentlich muss ich doch mit meinen Ressourcen haushalten. Dann zu sagen, brauchen wir das noch? Stört das irgendjemand, wenn wir das einfach abschalten? Und dann sagt der Mensch, nee, haben ist besser als brauchen. Wer weiß? Und dann behalten wir es halt.
Ja. Ja, in diesem ersten Teil haben wir über Wissensmanagement und Exnovation gesprochen. Exnovation hat auch was mit Emotionen zu tun. Wir sind ja Menschen. Als Genossenschaft haben wir das selber erfahren und dazu eine kleine Geschichte, wie aus gezielter Exnovation etwas Neues entstehen kann. Als Genossenschaft reden wir nicht nur über Dinge, wir tun sie vor allem auch. So geht Lernen. Unser Vorläufer als Genossenschaft war eine Community of Practice, die wir Agile genannt haben. Die hatten wir in der Bundeswehr gegründet. Wir haben Agilität operationalisiert und vor allem auch gelebt. Da haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht im Kontext Militär und öffentlicher Dienst. Nach einigen Jahren hat das Kernteam aber gesagt, okay, wir stampfen das ein. Wir können uns auch nicht selber weiterentwickeln. Wir haben ja unsere Freizeit dort immer investiert, um diese Themen voranzubringen. Und diese Zeit und Energie haben wir dann eben gewandelt und unsere Genossenschaft gegründet. Ich denke da sehr gerne dran zurück. Und das Gute ist eben, da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, beziehungsweise die Macher von den Zuschauern. Und so kann man eben auf einem ganz anderen Niveau einen neuen Start finden, einen neuen Startpunkt. Im zweiten Teil unserer Podcast-Folge geht es dann darum, was KI eigentlich mit unserem Selbstwert macht. Es geht um das neue Aushandeln von Arbeit im Zuge von KI und warum wir vielleicht bald, wie in Star Trek, uns ganz bewusst gegen Technologie entscheiden müssen. Liebe Gudrun, Stichwort Sauerteigbrot. Aber es geht auch um die spirituelle Praxis und wie diese uns dabei helfen kann, bessere Führungskräfte zu werden. Bis hoffentlich zur zweiten Folge. Ich wünsche euch heute eine Prise Exnovation, damit Raum und Zeit für etwas Neues entsteht.